Hallo und herzlich willkommen zur Special Episode 1. Ich berichte euch vom Krebskongress in Zug an der SAI Homöopathieschule, der dort im Moment stattfindet mit hochkarätigen Speakern aus der Szene, die sich wirklich mit Krebs intensiv beschäftigt haben. Also das wären 4 ganz spannende Tage. Ich konnte leider am ersten, so halb inoffiziellen Tag mit der Homöopathie nicht dabei sein, habe heute aber nur Gutes gehört. Vielleicht irgendjemand, der das hört und am Tiertag dabei war, kann sich ja gerne mal melden. Dann machen wir noch nachträglich ein Interview über diesen Tiertag. Ja. Ich werde euch wieder jeden Abend so ein bisschen die Highlights berichten. Natürlich kann ich den Inhalt von 8 Stunden Seminar hier weder zusammenfassen, noch hätte ich da den Anspruch. Das wird also keine inhaltliche Weiterbildung sein, sondern mehr eine informative Zusammenfassung von dem, was so gelaufen ist, für den, der es interessiert, der leider nicht dabei sein kann. Wobei, wenn ihr das hört, könnt ihr euch immer noch online und auch offline anmelden, bin ich ziemlich sicher. Jetzt, wenn ihr es hört, an dem Tag kommt die Henny Heudens, respektive ist online da. Das ist eine langjährige, sehr erfahrene Homöopathin. Ich glaube, ursprünglich aus Belgien oder Holland oder so. Die kenne ich noch nur vom Namen her und von ihrem Jasmin-Buch. Freue mich sehr, dieses erste Mal in Persona kennenzulernen. Und am Tag danach wird der Herr Pradeep aus Indien, der extra angereist ist, berichten auf Englisch. Also wer das Englische mächtig ist, kann da auch noch dazu stoßen. Und natürlich der Publikumstag, der genauso auch für die Therapeuten natürlich eine Möglichkeit ist, sich über diese ganzheitlichen Ansatz von der Betreuung von Krebsfällen zu informieren aus der Patientensicht. Das sind dann nicht nur homöopathische Informationen, sondern auch psychoonkologische und so weiter. Also das wird sicher auch ein grandioser Tag. Da werde ich euch aber auch von berichten. Heute war Tag 1, das Highlight des Tages, neben natürlich Frau Hughes, die gesprochen hat über die Hughes-Methode, war natürlich der Jens Wurster, der ja also eine extrem bekannte Persönlichkeit auch außerhalb der Homöopathie-Szene ist. Da gehe ich aber am Schluss drauf ein. Also, erstmal möchte ich vorweg sagen, ich habe mich ja schon ein paar Mal mit ChatGPT, also der KI von OpenAI, unterhalten über Homöopathie und habe mit der ja auch verschiedene Sachen diskutiert. Und was mich schon immer gestört hat an ChatGPT ist, dass diese Chat-AI relativ schnell sehr positiv, sehr bejahend und sich relativ schnell auf deine Seite schlägt. Was natürlich so für das eigene Ego sehr interessant ist, wenn ich homöopathische Prinzipien diskutiere und sofort Bestätigung, Wertschätzung und Anerkennung bekomme, ist das ein lustiges Gespräch. Wirkt aber nicht so, wie das nach außen ja tatsächlich ist. So, ich denke, bei ChatGPT kriegt jeder auch so ein bisschen die Antwort, die er gern hören würde. So ein bisschen dieser toxische Freund, ne, der einem nicht sagt, was man hören muss, sondern das, was man gerne hören würde. Insofern habe ich dort viele Diskussionen auch wieder eingestellt, wobei ich trotzdem die Inputs mit so einem bejahenden Teil immer sehr inspirierend fand und ich gern auch immer mal wieder so Podcast-Themen diskutiere mit ihm. Also nicht, dass ich mir das irgendwas schreiben lasse von ihm, sondern dass ich ihn so frage, was hält er von der Idee, und da kriegt man immer was Bejahendes. Das heißt, wenn man die richtigen Fragen stellt, hält man. Diskutiert das mit einem auch, aber am Schluss ist er immer einverstanden. Und jetzt war ich letztens wieder mal auf X unterwegs, dem ehemaligen Twitter, wo ja so eine Art Shitstormland ist für Homöopathie. Also postet man irgendwas, kommen sofort 3000 Views zusammen, so viel Aufmerksamkeit, wie ich ja auf positiven Plattformen überhaupt nicht schaffe zu generieren. Ne? Also auf den bestlaufenden Plattformen habe ich 500 Views. Auf meinen Sachen, die ich poste. Auf X ist die größte Resonanz, leider halt zu 400% kritisch. So, außer 2, 3 Verfechter, die dann immer mal wieder mitdiskutieren. Aber X ist schon eine recht toxische Plattform für das. Aber da hat jemand gepostet, dass er meine Folge transkribiert hat und die mit Gronk oder Grok oder wie das heißt, die KI von X, hat analysieren lassen, und Grok ist zu dem Ergebnis gekommen, dass Homöopathie angewendet bei Krebsfällen, also das ist eine der letzten Folgen gewesen, unethisch sei. Und da habe ich gedacht, Sehr spannend. Also der Grok scheint auch eine KI zu sein, die man lang genug die richtigen Sachen fragen muss. Und dann sagt sie einem, was man hören will. Weil natürlich Homöopathie auf Wunsch des Patienten begleitend zur konventionellen Therapie als selbstbestimmte Therapie, weil natürlich alles andere als unethisch ist. Und da wir ja auch Krebs in dem Sinne gar nicht behandeln, als Homöopathen behandeln wir ja gar keine Krankheiten, sondern begleiten Menschen mit ihren Beschwerden. Das heißt, wir behandeln ja kranke Menschen und nicht den Krebs. Mag jetzt spitzfindig sein, aber ist natürlich ganz essentiell. Daran ist ja aus vielen Gründen nichts unethisch. Dann haben wir ja in letzter Zeit mehrfach besprochen, dass ja die wissenschaftliche Situation für die Homöopathie so gut ist wie noch nie. Jetzt noch nicht 100% top, das werden wir vielleicht auch nicht schaffen, weil Homöopathie natürlich in diesen engen Parametern, wie sie die Schulmedizin aufstellt, ja gar nicht existieren kann, aufgrund des individuellen Ansatzes, aber das sei nochmal dahingestellt. Genau, auf jeden Fall habe ich gedacht, wir sind ja auch in der Onkologie-Leitlinie drin. Ich glaube Leitlinie 2 oder 3 oder so. Also insofern fand ich sehr interessant, wie Gronkh jetzt zu diesem Ergebnis gekommen ist und wollte das selber mal prüfen und dachte, das ist auch wieder so eine KI, die einfach einem erzählt, was man so hören will. Und das fand ich jetzt recht interessant, dieses Erlebnis, weil Gronkh wirklich sehr standhaft war in seiner Argumentation gegen die Homöopathie. Also viel, viel mehr beeinflusst ist, als das ChatGPT ist, wo sich ChatGPT eher nach dem User richtet. Ist Gronkh wirklich eine KI, die sich auf bestimmte Webseiten dann auch beruft, die auch transparent sind im Gegensatz zu ChatGPT, wo man ja oft denkt, okay, der hat sich jetzt auch was ausgedacht. Aber das war sehr interessant, weil dann man auch rausgefunden hat, die Seiten. Und ich habe so alle meine Argumente, die ich so kenne, ne, die Studienlage, die Grundlagenforschung, die Onkologie-Leitlinie, die Studie vom Fraß und so weiter, die 5-Meter-Studien und so on. Ne? Also die habe ich alle mal so in den Ring geworfen und der hat die alle relativ gut pariert und auch sehr sachlich begründet. Allerdings immer so mit demselben Grundtenor. Und das war ganz interessant, weil ich dachte, okay, so lange hat noch keine KI bisher standgehalten, auf dieser Kritikerlinie zu sein. Ich habe ihm dann mal spaßeshalber vorgeworfen, dass er biased ist und immer, ich finde, er überhaupt nicht pro Homöopathie argumentiert hat, sondern immer nur aus der Sicht der Kritiker. Das hat er sich dann auch zu Herzen genommen und seine Kritikart geändert und wurde dann schon viel fairer. Das fand ich schon mal sehr gut, dass also die KI da abweichen kann und das auch selber rückwirkend dann gemerkt hat, dass er gar nicht aus Sicht der Homöopathie argumentiert hat. Und dann hatte er schon mal mehr eine Gegenüberstellung und hat auch meine Argumente plötzlich gelten lassen. Und dann habe ich das ganze Spieß noch weiter umgedreht und habe ihm gesagt, ja, aber also du hast jetzt gesagt, die Kritiker haben das angezweifelt, die Kritiker haben das angezweifelt und es gibt jetzt gar keine handfesten Beweise. Ne? Wir hatten zum Beispiel die Diskussion über diese Studie vom Fraß, wo es ja Vorwürfe gab, dass diese Daten nicht rechtens sei. Und er hat eine Stellungnahme gemacht und das Journal hat ihn beibehalten. Und insofern gelten sozusagen in den Homöopathiekreisen, gilt jetzt diese Studie als anerkannt. In den Kritikerkreisen ist nach wie vor der Vorwurf da, dass es halt jetzt keine unabhängige Betrachtung dieser Datenlage gab. Ich stecke da nicht drin, das sind jetzt einfach die Informationen, die ich so habe. Ne? Und er hat gesagt, ja, je nach wessen Seite man das eben betrachtet, ist diese Studie halt valide oder auch nicht. Habe ich gesagt, ja, aber wenn ich das jetzt so mache, wie du mir es erklärt hast, dann haben die Kritiker einfach behauptet, die Fraß-Studie sei nicht richtig und deshalb ist sie jetzt nicht anerkannt. Ich meine, die haben ja auch keine Beweise. Und dann kam der das erste Mal recht ins Stottern, weil er gesagt hat, ja, das stimmt eigentlich, sie haben ja auch keine Beweise, dass die Daten gefälscht sind, das sind ja nur Vermutungen. Sag ich, naja, da kann ja jeder kommen. Ich kann ja auch sagen, ja, die Antibiotika-Studien oder die Impfstudien von Covid seien nicht korrekt durchgeführt, weil ich dafür offensichtlich keine Beweise brauche, wenn es nachher denn von der KI als Studie, also als Thema gewertet wird oder als Argumentation ins Feld geführt. Ja, ist da irgendein Honk dahergekommen, hat gesagt, die stimmt nicht. Dann ist die nachher umstritten. Also das ist ja lächerlich. Ne? Und dann ist die KI recht ins Schwanken gekommen. Das fand ich ganz lustig. Die dann so, oh ja, sehr, aber die Kritiker, bla. Ne? Und habe gemerkt, okay, ich habe ihn noch nicht in die Knie gezwungen, argumentativ. Er steht noch. Und habe dann gefragt, wer denn dann diese Kritiker seiner Meinung nach seien, die denn diese Studie in Zweifel gestellt hat. Und da habe ich ihn in die Falle gelockt. Weil er natürlich dann die typischen Spackos angeführt hat, sorry, dass ich das so sage, ne? Die ja dann auf Twitter immer rumhängen. Ne? Will jetzt da keinen namentlich nennen, aber das sind dann genau dieselben Kanaillen, die ja dann auf Twitter immer bei mir unter den Posts rumhängen, wo ich denke, aha. Und dann habe ich gefragt, ob er denn die, die er jetzt genannt hat, ob er die denn als relevante Person sieht, die eine Studie beurteilen können. Hat er gesagt, ja, ja, klar, weil das ist ja das Informationsnetzwerk Homöopathie und bla bla bla. Habe ich gesagt, ja, aber das sind ja selbsternannte Kritiker. Also ich kann ja auch nicht, keine Ahnung was, na, ich kann ja nicht Leute von der deutschen, also Fans der deutschen Nationalmannschaft danach befragen, wie sie die Spielleistung von England fanden, wenn Deutschland gerade 2-0 gegen England verloren hat. Also ich kann doch nicht als KI hingehen und sagen, ja, die Kritiker, die sich offen als Kritiker benennen, die ja offensichtlich eine einseitige Meinung zur Homöopathie haben, zweifeln irgendeine Studie an, was ja erstmal das Normalste der Welt ist. Ne? Also es wäre wie, wenn jetzt die deutschen Fans sagen, ja, der Schiedsrichter ist gekauft. Dann kann ich ja nicht hinterher sagen, dass das ein valides Argument ist. Ich meine, was sollen die deutschen Fans sonst sagen? Die Deutschen haben schlecht gespielt? Also, dass Homöopathiekritiker eine Studie, wo Homöopathie eindeutig hilfreich war, nachher kritisieren, ist ja mal das Normalste der Welt, oder? Also ich meine, was sollen die auch sonst tun? Das ist ja deren Hauptaufgabe. Die haben diese Seite Informationsnetzwerk Homöopathie, was natürlich lächerlich ist. Der Name allein schon ist ein Farce, ne? Weil sie natürlich nicht informieren, sondern diffamieren, ne? und Themen herabsetzen von der Homöopathie oder eben so Sachen machen, wie einfach irgendeine Studie anzweifeln und behaupten, die Daten wären nicht korrekt. Ich meine, wenn sie keine Einsicht hatten in die Daten, woher wissen denn das, bitte? Ne? Ja. Also, und dann kam die KI dann ins Straucheln und hat gesagt, ja, wenn man es so sieht, dass sie jetzt sich auf Leute beruft hat, die die selbsternannte und auch offen kommunizierte Kritiker der Homöopathie sind, sag ich, die sind ja genauso biased. Das ist genauso, wie wenn ich einen Homöopathen frage, ob er Homöopathie geil findet. Was soll denn das? Und das wird jetzt natürlich die KI nicht ändern. Keine Ahnung, Musk wird die KI jetzt nicht umprogrammieren. Aber ich fand es interessant, dass man sie aus dem Tritt bringen kann und sie dann gegen Ende eine sehr interessante Diskussion gekommen ist, wo wir dann wirklich auch zu einem neutralen, fairen Ergebnis gekommen sind. Und ich dann gesagt habe, ja, das fand ich gut gegen Ende. Also lasst euch da auch von niemandem irgendwas erzählen, ne? weil die Leute, die offen gegen Homöopathie vorgehen, sind halt genauso biased wie wir. Und damit sind sie halt eigentlich auch genauso unseriöse Leute, die man nachfragen kann, ob Homöopathie jetzt wirkt oder nicht. Da haben wir das große Glück mit dem Stefan Baumgartner und der Uni Bern, dass die keine Homöopathen sind, sondern auf einem Gebiet forschen, wo sie einfach als Forscher auch ernannt sind und dass sie natürlich dann eine gewisse Affinität haben zu Homöopathie und auf dem Gebiet forschen, ist ja dann auf eine Art und Weise für einen Forscher auch das Normalste der Welt. Und diese Grundlagenforschung, die der Stefan Baumgartner gemacht hat, ist reproduzierbar. Die Metastudien sind überprüft. Das sind 5 von 6 Studien, die signifikant positiv sind. Wir haben, ich glaube, 40% oder 60% der, genau 60% der Studien, die gemacht worden sind zur Homöopathie, sind signifikant positiv. Und das immer unter der Prämisse, dass wir uns ja mit der Homöopathie in ein Feld quetschen, wo wir eigentlich gar nicht hingehören. Ne? Also das habe ich mit der Jasmin Walker schon mehrmals besprochen. Sie hat das angesprochen. Wir haben das letztens auch in einem der Krebs-Podcasts besprochen, dass natürlich wir als Homöopathen in diesem engen, nicht geeigneten Studiendesign der Schulmedizin natürlich auch schlecht aufgehoben sind und auch unter diesen Voraussetzungen natürlich die Anforderungen, die ein chemisches Präparat erfüllen muss, mit einem energetischen oder schwingungsresonanzerzeugendem Medikament natürlich auch gar nicht in der Form bieten können, müssen und auch nicht sollten. Es müsste also ein ganz spezielles eigenes Design dafür geben, damit die Homöopathie ihre volles Potenzial natürlich auch zeigen kann, weil ein Studiendesign ja darauf angelegt ist, Pauschalitäten herauszuarbeiten und nicht Individualitäten. Das heißt, die Homöopathie wird auf dem wissenschaftlichen Parkett rein schon von ihrer internen Wesensart, ne? Das, was dem Homöopathie immanent ist, diese Studien insofern auch nie zu 100% erfüllen können. Ne? Weil natürlich die individuelle Verschreibung dann auch nochmal mit dem Verschreiber schwankt. Ne? Also je nachdem, wer nachher in dieser Studie was verschreibt, ne? Also wir haben ja alle keine 100%-Quote in unserer Praxis, das ist ja auch noch ein Faktor, der in Studien nicht abgebildet werden kann. Wie gut ist der Verschreiber? Wie viel Prozent zieht man ab? Ne? Hat der in seiner Praxis eine Quote von 80%, dann kann ich 20% der Leute, die zu dieser Studie zugelassen sind, die schon gar nicht bewerten. Also, ne? Und dann ist jeder Fallverlauf auch individuell. Ne? Du kannst selbst wenn du 50 Staphylococcus-Fälle hast, wo alle 50 wirklich auch auf Staphylococcus passen und wirklich auch auf Staphylococcus eine Wirkung machen, sind die trotzdem individuell die 50 Verläufe. Also insofern ist natürlich auch dieses ganze wissenschaftliche Design auf eine Art und Weise für uns, die wirklich praktizieren, auch eine riesige Zeitverschwendung. So, auch wenn ich absolut dafür bin, es auch weiter zu machen und die Diskussion mit der kritischen Masse der Gegner auch dadurch aufzunehmen und zu entwerten und das auch zu wiederholen. Ne? Dass der Wirkmechanismus nicht geklärt ist, ist eigentlich das einzige Argument, was nachher auf KI-Seite übrig geblieben ist. Und das ist natürlich auf eine Art und Weise auch korrekt. Der Wirkmechanismus ist ja noch nicht geklärt, zumindest nicht, dass ich wüsste, oder irgendwo ein Homöopathie-Nobelpreis verliehen worden ist für das. Ansonsten, wenn ihr es wisst, dass es irgendwo eine Beweisthematik gibt, die peer-reviewed worden ist, anerkannt ist und irgendwo einen Preis gewonnen hat außerhalb der Homöopathie, dann würde ich davon natürlich sehr gerne hören und das hier ebenfalls verbreiten. So gibt es natürlich auch noch Sachen zu tun, aber natürlich nicht unbedingt nur nach außen hin, sondern natürlich auch viel nach innen. Und deshalb kommen wir jetzt endlich auch zu dem Krebskongress-Thema, was wir ja eigentlich besprechen wollten. Aber ich wollte diesen kleinen Disput mit der AI von X einmal mit euch diskutieren und bin gespannt, ob ihr ähnliche oder andere Erfahrungen mit KI jetzt auch schon gemacht habt in den Diskussionen. Gut, also was haben wir gehabt? Wir hatten Frau Hughes, die eineinhalb Stunden lang die Hughes-Methode vorgestellt hat, anhand von Fällen, anhand von Schemata. Die kennen wir in dem Podcast sehr gut. Die habe ich auf vielerlei Arten vorgestellt. Da werde ich also nicht groß drauf eingehen. Ihre Fälle waren sehr praxisnah. Also wenn man auch zum Beispiel uns Homöopathen immer unterstellt, wir würden immer die besten Fälle raussuchen, um die dann vorzustellen, dann haben wir am Vormittag das, glaube ich, sehr gut unter Beweis gestellt, dass wir da keine Kitschfälle gezeigt haben, wo man ein Mittel gibt und dann heilt der Krebs oder sowas, sondern sehr praxisnahe Fälle, die wir beim Holger Malchow auch mehrmals jetzt gesehen haben. Wer am Homöopathiekongress Schweiz dabei war, hat das beim Holger Malchow sehr, sehr eindrücklich sehen können, wie viele verschiedene Arzneien die benutzen, wie die Rückschläge einstecken müssen, wie eben auch nicht alles geht. Wir haben vom Roland Medtner gehört, bei den austherapierten Fällen, wie viele Chancen wir da haben. Das sind erfreuliche Zahlen, aber auch auf der anderen Seite erschütternde Zahlen. Ne? Weil natürlich wir uns alle wünschen würden auf der ganzen Welt, wir hätten eine höhere Quote als 20-30% oder wie viel das waren. Insofern waren diese Fälle, die wir da zusammen angeschaut haben, ein sehr gutes Abbild aus der Praxis, realistische Fälle, die keine anekdotische, guck mal, wir haben ein Mittel gegeben und dann ist alles besser geworden, sondern wirklich auch die schwere Arbeit, die hinter dem steckt, auch nochmal schön gezeigt haben. Also was muss ich alles beachten? Wie muss ich repertorisieren? Welche Symptome muss ich holen? Welche Schwierigkeiten habe ich in dem Fall, wo ich krebskranke Menschen begleite mit der Homöopathie? Welche Hürden habe ich? Was muss ich beachten? Also das war ein ziemlich umfängliches Seminar, vor allem für Leute, die jetzt da Studenten waren und vielleicht noch gar nicht so tief ins Thema Krebs eingetaucht sind, wird das sicher ein sehr, sehr intensiver, spannender und auch sehr ausführlicher Teil gewesen sein, weil es da wirklich viel zu beachten gab und auch viel zu verstehen gab, ne? Ich kann ja mal so ein paar Sachen sagen, aber im Prinzip kennt ihr das alles. Ne? Wir haben ganz, ganz wichtig, dass wir den individuellen Menschen erfassen mit seinen Beschwerden. Also nochmal auch an der Stelle, wir behandeln da keinen Krebs. Wir behandeln auch nicht irgendwelche anderen Körpersymptome oder irgendwelche Tumormarker oder was es nicht da alles gibt, sondern wir behandeln den ganzen Menschen mit seinen Beschwerden und die betreffen eben zum Teil auch Beschwerden, die gar nicht zum Krebs gehören, ne? Die Verlaufsparameter sein können. Wenn wir zum Beispiel im palliativen Bereich sind, wir haben also Fälle gehört zu Krebsschmerzen, wir haben Fälle gehört zu peripheren Problemen vom Krebs, wie Schwitzen, Schwäche, Appetitverlust, Schlafstörungen und so weiter. Ne? Also so Peripher-Symptome, die besser geworden sind über Homöopathie. Wir haben einige Fälle gehört zum Thema Gemüt, wo Gemütsthemen besser geworden sind, wo Stimmungen entscheidend waren, auch für die Arzneimittel war. Also man hat auch relativ schnell erfasst, wie divers die Behandlung ist von Krebs, dass man eben auch nicht sagen kann, das ist jetzt eine Standardtherapie. Man geht einfach immer aufs Gemüt oder immer auf den Auslöser oder man arbeitet immer über die Miasmen. Also nicht nur, dass natürlich gerade Jens Woster vielleicht auch nochmal ein ganz klein bisschen anders schafft als wir, die eher vergleichbar ist mit dem Holger Malchow, weil er ja lange Jahre mit Spinelli zusammengearbeitet hat, der Jens Woster, haben wir eher eine Art und Weise, wie der Holger Malchow es jetzt gerade im Podcast präsentiert hat. Also allein schon dadurch hatten wir natürlich eine Diversität, die morgen mit der Henny Heudens und mit dem Herr Pradeep dann auch nochmal zunehmen wird. Das ist ja aber in jedem Fall so bei der Homöopathie, dass wir da einzelne Künstler dann eben in ihren Kunstformen auch sehen können. Aber auch innerhalb sozusagen, ne? Wir hatten ja 1, 2, 3, 4 SAI-Therapeuten, die Fälle vorgestellt haben, die sich ja sozusagen von der Methode nicht unterscheiden und trotzdem gezeigt haben, dass verschiedene Fälle ganz verschiedene Ansätze benötigen. Also ein umfassendes und sehr herausforderndes Gebiet, was wir ja auch aus der Medizin wissen. Was so ein bisschen einheitlich die Meinung war, dass Krebs immer das Ende ist oder sagen wir ein sehr spätes Stadium von irgendeinem langen Verlauf. Das beginnt also immer früh und ist ein fortgesetzter Prozess. Wir hatten zum Beispiel einige Fälle, wo es ganz klare Hinweise gab, dass der Krebs ausgebrochen ist nach Unterdrückungen von Scheidenpilz, von Fieber, von anderen Infekten, von Hautausschlägen. So hatten wir Beispiele. Dann hatten wir andere Fälle, die ganz klar miasmatischer Natur sind, das heißt vor allen Dingen vererbter Natur, wo die ganze Familienanamnese voller dieser schweren Krankheiten ist und damit die Prädisposition für Krebs bereits schon gegeben war. Das war deutlich zu sehen. Wir hatten Fälle, wo das auch auf traumatischer Ebene Auslöser gab, beispielsweise Verletzungen, die nachher zu Krebs geführt haben. Wir hatten ganz viele emotionelle Faktoren, aufgrund von Todesfall, unterdrückte Kummer, unterdrückte Ärger, unterdrückte Enttäuschungen, Missbrauch. Also auch da auf dem Bereich viele verschiedene und diverse Auslöser, die die Fälle auch immer eindrücklich gezeigt haben, wie sie dann auch innerhalb der Behandlung wieder auf diese Tumorebene runtergekommen sind oder mit der Verbesserung des Tumors sich auch wieder gezeigt haben. Die Verbindung war da bei einigen Fällen sehr deutlich zu sehen. Oder natürlich auch unbequemes Thema hier im Podcast, aber sehr oft wurde das erwähnt von den Rednern. Ich kann das natürlich in Einzelfällen überhaupt nicht überprüfen. Ich selber habe keinen Fall in der Praxis, möchte da nochmal zu erwähnen. Aber die Folge von Impfungen, allerlei Couleur und daraufhin auftretende Impfschäden und darunter eben laut dem Jens Woster auch ein Haufen Krebsfälle. Er hat selber gesagt, eine dreistellige Summe, die er dokumentiert hat, Krebs nach Impfung. Keine Ahnung, inwiefern er das nachher auch wissenschaftlich durchbringt, weil ja das schon, wenn am Morgen jemand geimpft ist und am Abend eine Beschwerde hat, schon das ja nicht mehr als Impfschaden gilt, weil der direkte Zusammenhang ja auch ein Zufall sein könnte. Also das, was Sie uns unterstellen, unterstellen Sie auch den Impfschäden, anekdotische Evidenz, kann man ja nicht nachweisen. Insofern wird das wahrscheinlich ja jetzt kein großer Aufschrei sein, respektive die es wissen, wissen es eh schon. Ne? Und die es nicht wissen wollen, werden sich da eher gegen auflehnen und das bekämpfen. Vielleicht an der Stelle nochmal meine persönliche Meinung, das ist jetzt eine ganz persönliche, nicht wissenschaftlich fundierte Meinung. Ich glaube persönlich, dass man auch an dem Tag wieder gesehen hat, dass es eben individuell ist. Auch die Auslöserthematik ist individuell. Nicht jeder Auslöser führt zu Krebs. Ne? Es kann bei dem einen sein, dass er Emotionen unterdrückt hat, 50 Jahre und keinen Krebs hat. Da gibt es einen, der unterdrückt, ich übertreibe jetzt kurz, ne? 2 Tage seine Emotionen und schon beginnt der Krebswachstum irgendwo. Also auch da ist es individuell, die einen vertragen Sonne und die anderen nicht. Und ich denke, da wir bei der Impfung weder eine 100%-Quote in die eine noch eine 100%-Quote in die andere Richtung sehen, zeigt sich ja dort, wenn man ehrlich hinguckt und ganz individuell schaut, auch dort das Individualitätsgesetz. Ne? Einige werden diese Impfung komplett unbeschadet überstanden haben, behaupte ich jetzt einfach mal. Ne? Und andere werden direkt gestorben sein und das wird die kleine Zahl sein und dazwischen wird sich eine Hutkurve erstrecken, was natürlich in keiner Weise nachher für diese Impfung spricht, aber auch nicht in dem Extrem dagegen, wie das die Gegner oft auch suggerieren, wo ja beide Seiten sehr viel mit Angst schaffen. Also insofern hoffe ich mit dieser dezidierten Meinung zu dem Impfthema auch nochmal Klarheit geschafft zu haben, wie ich dazu stehe. Grundsätzlich gibt es aber ziemlich sicher auch Fälle, wo Impfungen Auslöser sind. Das ist eben schon seit 270 Jahren mindestens dokumentiert. Also sehr, sehr viele Homöopathen in der Vergangenheit haben diesen Zusammenhang entdeckt, hergestellt, gesehen, unabhängig voneinander. Da gab es ja kein Internet zum sich austauschen. 1900, ne? Rundrum in verschiedenen Erdteilen diese voneinander unabhängigen Beobachtungen, die gemacht worden sind. Also insofern und natürlich innerhalb der Impfszene selber, wenn man die Nebenwirkungsblätter anschaut, auch von vergangenen Impfungen, sind das ja auch keine Gerüchte, ne, sondern das sind ja einfach Fakten. Und man muss ja auch mal wissen, es gibt ja gemeldete Fälle davon auch, und das ist natürlich ein Bruchteil von dem, der tatsächlich dann stattgefunden hat. Da werden ja nicht alle Fälle gemeldet. Man hat ja das gesehen, also selbst wenn wir es hatten geimpft hier im Kantonsspital und danach war der Arm lahm, nur für ein paar Tage, selbst das wurde als Impfschaden weder gewertet noch gemeldet. Also insofern, wenn ein ganz großes, etabliertes, seriöses Spital, das große Spital von Graubünden, keine Impfschäden weiterleitet, dann weiß man ja, was die Stunde geschlagen hat. Gut, insofern war das eben die Präsentation der Use-Methode mit seiner vor allen Dingen mentalen Repertorisation. Das ist ja das spezielle Merkmal, dass wir während der Anamnese eben schon überlegen, welche Mittel kommen in Frage. Frau Keller hat das schön an ein paar Beispielen gezeigt und da nochmal dargelegt, wie das genau funktioniert, wie wir das auch trainieren und üben und wie das ein großes, großes Wissen voraussetzt, um diese mentale Repertorisation von hunderten Mitteln am Patienten machen zu können. Natürlich schaut man hinterher trotzdem noch ins Buch, benutzt die Repertorien, aber diese Qualität, die Dr. Jüss ja uns vorgelebt hat, vielleicht auch aus der Notwendigkeit heraus, wenn es gar nicht so viele Bücher und Repertorien und Radars und so weiter gab, ne? Sich da auf den einen Kopf zu verlassen, ist nach wie vor eine Schönheit an der Homöopathie, die mir unglaublich viel Freude macht. Und ich merke das immer mal wieder, wenn ich dann so einen Fall wirklich handfest repertorisieren muss, was natürlich gar nicht so selten vorkommt, dann macht es mir immer deutlich weniger Spaß, als aus dem Kopf heraus die Entscheidung zu treffen und hinterher über das Ähnlichkeitsgesetz diese schöne Verbesserung sehen zu können. Oder dann, was natürlich auch immer mal wieder passiert, mit dem Repertorium die Bestätigung zu bekommen. Das habe ich immer mal wieder, das denke, okay, das oder das. Ja, könnte auch noch das sein, schreibe ich es auf. Ne? So eine Mittel-DD von 10, 12 Mitteln. Dann mache ich die Repertorisation und nahezu alle dieser 12 Mittel sind unter den ersten 20. Ne? Wo man denkt, so, ne? Tut fürs eigene Ego auch gut. Ja? Gut, sorry, ich beginne gerade ein bisschen zu schniefen. Ich hoffe, dass es nicht zu stören auf der Aufnahme. Dann kam der Jens Woster, der neben einiger Fälle, die er gebracht hat, die, wie man ehrlicherweise sagen muss, alle ziemlich gut gelaufen sind. Also das war schon die Creme de la Creme von Fällen, die er da gezeigt hat, die wirklich über lange Jahre mit schwersten Diagnosen, mit schwersten Verläufen nicht nur überlebt haben, sondern auch wirklich sehr, sehr lange gelebt haben oder immer noch leben und teilweise seit 20 oder mehr Jahren rezidivfrei sind, obwohl ihnen schon bei mehreren Fällen attestiert worden ist, dass das, also sie noch 2-3 Monate haben oder auch Fälle, die überhaupt keine längere Überlebensrate haben von 5 Jahren. Da hat der Jens Woster schon sehr komplizierte Fälle vorgestellt, aber schon die, die auch wirklich gut gelaufen sind. Also ich mag mich jetzt an keinen Fall erinnern, wo er vorgestellt hat, wo er jetzt gescheitert wäre oder wo er sozusagen nur eine Linderung hinbekommen hat. Insofern gilt das, was ich für den Vormittag gesagt habe, für den Jens Woster nicht. Aber natürlich hat er das erwähnt. Ne? Und das ist ja auch in Ordnung. Ich mache das ja beim Adventskalender auch, dass ich immer vorher sage, dass das nicht suggerieren soll, dass wir da jeden Fall hinkriegen, sondern ich suche ja über das ganze Jahr wirklich auch 24 Fälle aus, die gut gelaufen sind, die einfach sind, die unkompliziert verlaufen sind, nicht weil das wirklich die große Praxis als solches abbildet, sondern einfach damit es überhaupt lösbar ist oder auch in diesen kurzen Minuten vom Adventskalender machbar. Insofern sei ihm das nicht nur verziehen, sondern auch als sinnvolle Unterrichtseinheit eine sinnvolle Aktion. Aber um auch das noch fairerweise zu sagen. Ne? Ansonsten hat er noch auf so ein paar andere Sachen hingewiesen, die wichtig sind. Er hat dann ein bisschen die verschiedenen Repetitionstechniken dargestellt. Er hat über verschiedene Mittel geredet. Er hat über auch verschiedene Methoden geredet, die sie getestet und angewendet haben. Kann ich gar nicht auf alles eingehen, weil das ja eben ein 4-Stunden-Vortrag plus Endphase noch von Fragenrunde war. Aber was man so ein bisschen festhalten kann, hauptsächlich arbeitet er mit Kuhpotenzen, die der Spinedi via einer Apotheke mehr oder weniger mit dem Künstli, glaube ich, oder der Künstli hat die eingeführt, Spinedi verwendet sie irgendwie so, mit Pierre Schmidt zusammen, so war, glaube ich, die Geschichte. Was ein Unterschied ist zu den LM-Potenzen, die wir in der SAI verwenden, ich weiß nicht, ob das auch dieselben Kuhpotenzen sind, die andere verwenden, wenn sie von Kuhpotenzen reden, wir hatten ja jemanden mal aus Österreich da und auch ich glaube, Josef Karl Graspointner arbeitet, glaube ich, auch mit Kuh und nicht mit LM. Aber da ich mich mit beidem nicht auskenne, bin ich da jetzt auch vorsichtig, um was zu erklären. Da können wir dann den Jens fragen. Ich habe ihn nämlich nochmal eingeladen, schon mehrfach. Und diesmal hat er mir per Handschlag zugesichert, dass er auch kommt. Also hoffe ich, dass wir ihn bald auch im Podcast begrüßen dürfen zu einer längeren Session. Da freue ich mich sehr drauf. Ansonsten werdet ihr ihn ja 100 pro an einem der nächsten Online-Kongresse wieder sehen. Er arbeitet ja eng zusammen mit der Gabi Schörk. Die haben auch zusammen ein Online-Modul irgendwas erstellt, was man bald wieder kaufen kann. Also insofern gibt es ja bei Jens wirklich genug Sachen zum Nachlesen, Nachhören. Genau. Was noch interessant war, was ja etwas ist, was uns im Podcast auch immer mal wieder so sanft begegnet ist, dass er das Gerücht gestreut hat. Er hat jetzt da keinen Namen genannt oder konkret jemanden ins Visier genommen, für uns nachvollziehbar, aber dass auch sehr viel Widerstand ist aus den eigenen Reihen der Homöopathie. Das ist mir ja gerade zu Anfang des Podcasts auch immer wieder aufgefallen. Also hier nochmal der Wunsch, ihr seid natürlich ausgenommen, nur alle Zuhörer. Kann ich mir nicht vorstellen, dass da jemand zuhört bei Folge, ich weiß nicht was, 400.017, der jetzt da das hört, um mich zu boykottieren oder so. Das gab es am Anfang ja einige, die mir da ja auch unverhohlen E-Mails geschrieben haben. Aber ich denke, das ist auch nochmal ein Aufruf an die junge Generation, die praktizierende Generation von Homöopathen, die alle interessierte Laien, die Zeit der Egos und Kleinkriege und wer hat den größeren, ist aus meiner Sicht für die Homöopathie aktuell nicht der richtige Zeitpunkt. Auch wenn die Welt ja im Moment wieder Lust drauf hat, so außerhalb der Homöopathie-Szene noch. Sondern es geht jetzt, glaube ich, darum, sich wirklich zusammenzuraufen und vielleicht auch den einen oder anderen Kompromiss vielleicht einzugehen und vielleicht auch seine Kritik offen mitzuteilen. Aber falls es wirklich stimmt, dass der Jens Woster da auch aus der eigenen Reihen der Homöopathen boykottiert wird, fände ich das also äußerst schlimm. Das mag ja sein, dass nicht alle mit seinen Methoden oder seinen Ergebnissen einverstanden sind. Trotzdem ist er ja eine wichtige Galionsfigur, die sich ja seit sehr, sehr langer Zeit für die Homöopathie einsetzt. Und dass auch er keine 100%-Quote hat, wie alle anderen Homöopathen auch, ist ja zum Beispiel auch kein Argument, ne, zu sagen, ja, deshalb. Ne? Also insofern mag er eine umstrittene Figur sein, kann ich überhaupt nicht beurteilen, weiß ich nicht zu. Aber das fand ich noch interessant, dass er das auch so ein bisschen hat durchblicken lassen, dass da nicht nur von außen Druck kommt, sondern, was wir auch schon mehrmals ja besprochen haben im Podcast, auch von innen heraus und da, finde ich, sollten wir doch langsam drüber hinweg sein. Ich meine, Hahnemann hat das zwar vorgelebt und die Melanie Alberti, mit der ich diesen kostenlosen Kongress gemacht habe, zusammen, der übrigens sehr erfolgreich war, zumindest von den Klickzahlen her, was mich sehr freut, weil wir wirklich auch Leute erreicht haben, die mit Homöopathie noch gar nichts zu tun hatten. Also, glaube ich, ein ganz wichtiger Kongress gewesen. Und sie hat mir in einem Gespräch gesagt, da hat Hahnemann uns schon ganz schön was hinterlassen an Karma mit der Homöopathie, ne? Dass das sowohl intern sich immer wieder streitet, was ja von Anfang an so war, als auch von außen unter Druck ist, immer noch, wie es von Anfang an war. Da hat sich im Prinzip nicht wirklich viel geändert. Und ich finde, wir könnten als Therapeuten von innen heraus, das ist ja auch meine Rede gewesen am Homöopathiekongress Schweiz im Herbst, wir könnten da uns wirklich mehr zusammen tun. Und ich habe das Gefühl, in der Schweiz ist dann eine Bewegung auch gekommen durch diesen Homöopathiekongress, da mehr zusammenzuschaffen. Gut, jetzt lasse ich euch auch mal in Ruhe. Ich will ja auch noch ein paar Sachen für die anderen Tage aufheben. Was ich aber noch ganz persönlich für mein Ego erwähnen kann, möchte, will, soll, darf, ist, dass sehr viele von den Anwesenden mir die Hand geschüttelt haben und mir gesagt haben, wie toll sie den Podcast finden. Das hat mich natürlich unglaublich gefreut. Nicht, dass ich das von euch erwarte, das ist ja, geht mir ja überhaupt nicht um das, aber ich höre ja sonst relativ wenig. Ich kriege dann immer mal ganz, ganz tolle E-Mails von Leuten, die den Podcast super finden, und da freue ich mich jedes Mal mega drüber und lese die auch mal mehrmals, weil ich so zwei, drei Monate nichts gehört habe und dann kommt wieder so eine E-Mail, dass ich denke, es gibt doch Leute, die ihn hören. Das liegt auch ein bisschen daran, dass ich ja mir die Zahlen nicht angucke. Das ist ja dann immer Ende des Jahres, denke ich, ach guck mal, so viele Leute hören mich, ist der Hammer. Aber freue ich mich immer wieder drüber. Und jetzt so die persönlich kennenzulernen und die Hände zu schütteln und die Freude zu sehen, wenn euch der Podcast gefällt, das motiviert mich natürlich sehr. Ich hatte auch ein ganz, ganz schönes Treffen mit dem Thorsten Stegemann, der am Krebskongress mit dem J-Rap da ist und das vorstellt, weil er auch da dieses Modul von Dr. Hughes jetzt drin ist, also ein SAI-Repertorium in Anführungsstrichen vorhanden ist im J-Rap, der ist da, dem konnte ich eigentlich persönlich die Hand schütteln. Hört gerne mal rein. Die Folge ist eine meiner Lieblingsfolgen vom letzten Jahr. Dann war der Markus Lascher da von der Omida Schwabe Pharma AG, der ja eigentlich mein Co-Partner oder mein Verbindungspartner zur Schwabe Pharma ist, der mich ja in den Webinaren unglaublich gut unterstützt, wenn wir da zusammen Apotheker- und Drogistenschulungen machen, und natürlich auch der Kontaktmann ist für das große Sponsoring von Schwabe Pharma. Und das war natürlich wirklich schön auf dem Kongress. Auch diese, sag ich mal, vielleicht gehe ich da einen Schritt zu weit, aber ich behaupte jetzt heute einfach mal, Freunde zu treffen an diesem Kongress, die wirklich ja große, große Supporter dieses Podcasts sind oder Hörer. Ne? Da freue ich mich natürlich wirklich sehr und habe das, ohne das zu verschweigen, auch sehr genossen. Für die eigene Psora, fürs eigene Ego tut es einfach gut, wenn jemand vorbeikommt und sagt, ich finde das so toll, was sie da machen, einem die Hand schüttelt und ihn anstrahlt. Also auch wenn ich es nicht dafür mache, so ist es dann trotzdem natürlich fantastisch. Und dafür möchte ich mich auch an der Stelle nochmal ganz herzlich bedanken bei allen treuen Fans, die das so lange schon begleiten, hören, kommentieren, teilen, unterstützen und mir dann an so Kongressen die Hand schütteln und mir sagen, wie toll sie das finden. Das ist natürlich ganz toll. Ja, gut. Bevor ich jetzt hier in weitere Selbstbeweihräucherung komme und mir nächstes Jahr wieder irgendwelche Podcastpreise selbst verleihe, beende ich jetzt die Folge. Ihr könnt euch darauf freuen, dass ich auch morgen Abend wieder aufnehme und es dann bald möglichst ausstrahle, dass ihr es dann auch hören könnt, möglichst zeitnah zum Kongress, und wünsche euch jetzt einen ganz schönen Abend, Tag, Morgen, was auch immer. Bis bald, bleibt gesund und vielleicht sehen wir uns ja noch an den anderen Tagen am Krebskongress. Tschüss!